Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen einfach zu euch hier sprechen darf, aber auch in die Wohnzimmer rein. Das ist eine echte Freude für mich, ein Privileg, ein Vorrecht. Und es geht um ein wichtiges Thema, nämlich heute geht es um Verfolgung und im Speziellen um Glaube in Bhutan. Ich war 2017 im Juli dort und dort durfte ich Christen kennenlernen, die einfach diese Freude aussprühen, diesen Frieden, den wir heute so dringend brauchen. Wir haben gerade das Lied gesungen, Stille vor dir, mein Vater. Ich glaube, diese Stille ist so wichtig, gerade jetzt in dieser lauten Zeit, dass wir vielleicht auch mal einfach alle Medien ausschalten, einfach mal Medienfasten machen und das tun, was Jesus gesagt hat in Matthäus 6, dass wir in die Kammer gehen, hinter uns abschließen, Zeit mit Jesus haben, auf ihn hören und dann lernen, was er uns sagen möchte und dann einfach tun, was er uns sagt. Einfach so beten, Gemeinschaft mit Gott haben. Ich glaube, nichts ist wichtiger als genau das, nämlich einfach zur Ruhe zu kommen und diesen Frieden zu spüren und zu erleben, der alle Vernunft übersteigt und der unsere Gedanken oder Herzen und Sinne in Christus bewahrt. Viele Menschen haben heute Angst. Sie haben Angst. Und Angst ist kein guter Ratgeber. Angst ist nicht gut. Es ist ungesund, Angst zu haben. Und Gott möchte uns mit seinem Frieden erfüllen. Und dieser Friede, der ist das Gegenteil von Angst. Der Friede bedeutet, dass Christus in uns ist, dass er da ist. Die Anwesenheit des Friedefürsten Jesus Christus, das ist der Friede, den die Bibel meint. Friede ist mehr als nur die Abwesenheit von Krach, von Lärm, von Stress, von Angst. Der biblische Friede ist die Anwesenheit dessen, der von sich sagt, ich bin der Friedefürst. Und darum geht es auch heute Morgen. Wir sollten in diese Ruhe hineinkommen, damit wir dann auch all das überwinden können, was uns heute so herausfordert. Ich möchte gern mal einen Text lesen. Da geht es um Verfolgung. Jesus hat gesagt, wenn Sie mich verfolgen, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. Und dieser Text hier aus Matthäus 5, Vers 10 bis 12 spricht über diese Verfolgung. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Vor allen Dingen dieses Wort, freut euch und jubelt, das hat mich so angesprochen und ich habe mir überlegt, wie kann es eigentlich sein, dass man sich inmitten von Bedrängnis, von schlimmen Dingen, die einem geschehen, weil man an Jesus glaubt, wie kann man sich an der Stelle noch freuen und sogar jubeln? Ich glaube, zunächst mal ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir einen Lohn haben und einen Lohn, den uns niemand nehmen kann, wenn wir bereit sind, uns hier in dieser Welt ganz klar zu Jesus zu stellen. Jesus sagt, euer Lohn ist groß im Himmel. Gott ist ein Belohner. An anderer Stelle sagt Jesus, dass wir uns nicht Schätze hier auf dieser Erde sammeln sollen, die Rost und Motten zerfressen, sondern einen Lohn sammeln im Himmel, himmlische Schätze. Und wenn wir hier bereit sind, um Jesu willen Armut oder auch Schmach zu erleiden, Verfolgung, abgetrennt sein, ja bis hin zu Verlust von lieben Geschwistern, die vielleicht ermordet werden um Jesu Willen oder Gefängnis, was auch immer, wenn wir bereit sind, um Jesu Willen das hier auf uns zu nehmen, auch unser Kreuz auf uns zu nehmen oder wie Jesus sagt, dass wir allem entsagen, was wir haben, was wir sind, damit wir ihm gehören können und damit wir ihn gewinnen. Wenn wir dazu bereit sind, dann werden wir einen großen Lohn haben und das ist eine Vorfreude auf den Himmel. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diesen Blick auf den Himmel immer wieder neu bekommen. Diesen Blick darauf, dass es eine Zukunft gibt, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Und wie Paulus sagt, dass wir auf dieses Ziel einfach hinzurennen, alles hinter uns lassen, auch die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und einfach rennen auf dieser Kampflaufbahn mit Christus hin zum Ziel. Denn das Ziel ist nahe. Jesus sagt in den Evangelien, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, und ich glaube, wir spüren so etwas von Endzeit, auch gerade jetzt weltweit. Und Jesus sagt, wenn wir sehen, dass diese Dinge anfangen, dann sollen wir unsere Häupter erheben, weil die Erlösung sich naht, weil Jesus bald wiederkommt. Wir wissen nicht, wie lange noch, aber wir wissen, Jesus kommt bald wieder und darauf sollten wir uns freuen. Und das sollte uns auch durchtragen. Und diese innige Beziehung, die wir zu Jesus haben, die sollten wir immer mehr pflegen. Deswegen Stille, deswegen Frieden, hören auf Gott, einfach mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm austauschen und dann hören, was er sagt, gehorsam sein und von jetzt diese Freude erleben, die dann im Himmel grenzenlos sein wird. Ich zitiere gern eine Stelle von Apostel Paulus: Das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken. Man könnte noch hinzufügen, das Reich Gottes ist nicht der nächste Urlaub, das schöne Auto, das wir vor dem Haus stehen haben oder in der Garage, oder meine Apple Watch, oder mein neues iPhone, mein iPad, oder Internet, oder was auch immer, Sport, Hobby. Das ist nicht das Reich Gottes. Wiewohl wir das alles gerne auch genießen dürfen, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit Gottes, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dieser Friede, den die Welt nicht geben kann, den dürfen wir haben. Und damit dürfen wir etwas ausstrahlen von dieser Hoffnung. Wir dürfen Hoffnungsträger sein. Und immer wenn ich unterwegs bin in Ländern, wo Christen verfolgt werden, da erlebe ich das, wie sie eine Hoffnung haben, eine Freude, die so übersprudelt, dass man fast neidisch werden könnte. Fast möchte man schon beten: Herr, lass auch Verfolgung kommen, damit wir auch diese Freude erleben mitten in Bedrängnis. Wir brauchen allerdings so nicht zu beten, Verfolgung kommt ohnehin. Und sie kommt auch nicht von Gott, sie kommt vom Feind, dem Widersacher. Aber wir dürfen hier und jetzt, auch mitten in dieser Corona-Krise, mitten in dieser Angst, in der viele Menschen leben, dürfen wir anders sein. Wir dürfen angstfrei sein, sorgenfrei. Wir dürfen von Frieden Gottes erfüllt sein. Und das hängt damit zusammen, dass wir das tun, was Bisled eben gesagt hat: Stille vor dir, mein Vater. Lasst uns einfach mal Zeit nehmen, in die Stille zu gehen, alles ausschalten, einfach still zu sein vor Gott, in Gemeinschaft mit ihm sein Wort lesen, ihm danken, ihn loben. Danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben, das ist wirklich immer noch wahr, Anbetung Gottes, und dann erleben, dass dieser Friede uns erfüllt, der allen Verstand übersteigt. Und diese Freude, die so stark ist. Und hier steht: Freut euch und jubelt. Das steht nicht nur gerade mal so, ja, seid ein bisschen fröhlich, sondern seid außer euch vor Freude. Das erinnert an diese Stelle in Malachi 3, dass denen, die Gott fürchten, so eine Freude widerfahren wird, dass sie sein wird wie Mastkälber, die am Anfang des Jahres im Frühjahr auf die Weide geführt werden. Wahrscheinlich habt ihr das alle mal gesehen, wenn Kühe dann auf die Weide geführt werden, wie die anfangen zu springen vor Freude. Da sind manchmal alle Viere in der Luft und das ist so schön zu sehen. Und so sollen wir uns freuen, wenn wir auf Jesus schauen und wenn wir uns freuen auf die Ewigkeit, aber hier schon Jesus erleben, der gesagt hat: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist nicht nur ein schöner, positiver Gedanke: Ich bin bei euch, ja, in Gedanken bin ich irgendwie bei euch. Nein, Jesus Christus meint wirklich: Ich bin bei euch. Wirklich, ich bin bei euch, genauso wie ich im Himmel bin und sitze auf dem Thron zur Rechten des Vaters, genauso bin ich bei euch. Es ist kein anderer Jesus, der bei uns ist, der uns umgibt. Und wenn Jesus sagt in Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch, dann ist das nicht nur ein schöner Gedanke, dann ist es das, was wirklich real ist. real ist es, dass Christus in uns wohnt und dass wir in ihm sind. Das ist wirklich real. Und wenn wir das wirklich glauben, dann leben wir anders. Dann sind wir eigentlich die glücklichsten Menschen auf der Erde. Und das dürfen wir ausstrahlen. Und dann werden wir erleben, dass wir auch andere anziehen zu diesem wunderbaren Gott, der von sich sagt, ich bin Liebe. Meine Güte führt zur Umkehr. Wir dürfen dann diese Güte, diese Liebe Gottes ausstrahlen und Menschen werden hungrig, werden durstig nach diesem wunderbaren Gott, nach diesem Retter Jesus Christus, der für uns am Kreuz starb und all unsere Sünde auf sich nahm, damit wir frei sind von Sünde, nicht mehr Sklaven der Sünde. Das ist die Botschaft, die wir dann ausstrahlen, leben und manchmal auch ja verbal ausdrücken. Und diese Freude, die soll uns hoffentlich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten begleiten, Jahren, bis Jesus wiederkommt, damit noch viele, viele Menschen gerettet werden. Und heute geht es um das Thema Verfolgung. Was können wir einmal lernen und noch viel mehr, wie können wir einen Beitrag dazu leisten, dass weltweit Menschen zum Glauben kommen über das Zeugnis unserer verfolgten Geschwister. Es gibt nur eine Gemeinde auf der Welt. In allen Denominationen und Konfessionen gibt es Geschwister, die wirklich an Jesus glauben. Nur Jesus, nur Gott, der Vater, kann beurteilen, wer wirklich dazugehört. Aber diese unsichtbare Brautgemeinde, das ist die Gemeinde, die verfolgt wird. Und diese verfolgte Gemeinde, wir gehören dazu, die sollen wir unterstützen, vor allen Dingen durch Gebet, indem wir ihnen den Rücken stärken, damit sie stark sind im Glauben und mutig das Evangelium verkündigen, ohne Furcht. Und dann erleben, dass ganz, ganz viele Menschen zum Glauben kommen. Und das ist unser Beitrag, nicht nur das, aber das ist unser Beitrag zur Weltmission. Wenn wir unsere Geschwister im Gebet stärken, die verfolgt werden, dann sind wir mittendrin in der Ernte. Wir sind Ernteteilnehmer, Erntehelfer. Indem wir beten, tragen wir mit dazu bei, dass viele, viele Menschen zum Glauben kommen, weil unsere verfolgten Geschwister ermutigt sind. Gebet ist der Schlüssel. Gebet ist der Schlüssel für alles. Jemand hat mal gesagt, Gebet ist zwar nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Wenn wir nicht betende Christen sind, wenn wir nicht in Gemeinschaft mit Jesus leben, Tag aus, Tag ein und so wie Paulus sagt, ohne Unterlass beten, das heißt ständig in Liebesgemeinschaft mit Jesus sind, dann werden wir nicht viel verändern, dann wird keine Kraft von uns ausgehen. Aber wenn wir das tun, dann wird sich nochmal etwas verändern. Ich habe immer noch Hoffnung für unser frommes Siegerland, dass es wieder fromm wird, dass dort nochmal die Gnade Gottes durchbricht, auch hier für den Dillkreis, für Haiger, für Hessen, für ganz Deutschland, dass Gott nochmal Gnade schenkt zur Umkehr. Ich möchte deswegen ein Lied singen, das ich vor vielen Jahren gemacht habe. Und heute ist dieses Lied, glaube ich, aktueller denn je. Eine neue Zeit bricht heute an. Gucken, ob die Technik alles funktioniert. Jetzt geht es, jawohl. Genau. Eine neue Zeit bricht heute an, eine Zeit in neuer Kraft. Hoffnung verherrlicht sehen, als den Gott der Mauern sprengt, der uns hört und den Hunger stillt. Nach Gerechtigkeit und Licht. Du bist der, der da kommt, Jesus Gott mit uns. Friede fürs Wunderbar, Gott Immanuel. Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, bekam 1955, als er anfing, hinter den eisernen Vorhang zu gehen, nach Warschau, nach Polen, diesen Vers, Offenbarung 3, Vers 2. Werdet wach und stärkt den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Werdet wach. Das ist Auftrag an uns, wach zu werden. Und dann die zu stärken, die unser Gebet brauchen, weil sie so stark bedrängt werden. Eine neue Zeit bricht heute an, wenn wir beten wie noch nie. Regen wird niedergehen und die Erde wird berührt. Herr, du willst durch uns verherrlicht sein, doch du schaust auf unser Herz. Gib uns Durst, der zum Himmel schreit, nach Erneuerung in dir. Du bist der da kommt, Jesus Gott mit uns. Friede fürs Wunderrat, Gott Immanuel. Vielleicht wollen wir mal zusammen diesen Refrain probieren, ganz einfach. Du bist der, der da kommt. Du bist der, der da kommt, Jesus Gott mit uns. Friede fürs Wunderrat, Gott Immanuel. Du bist der, der da kommt. Du bist der, der da kommt, Jesus Gott mit uns. Friede fürst, Wunderrat, Gott Immanuel.
Ja, so wichtig, dass wir beten. Beten wie noch nie, einfach, ja, beten heißt einfach Gemeinschaft mit Jesus haben, dann das Beten, was er gebetet haben will, beten im Heiligen Geist zu hören, was möchtest du, wie wir beten, nicht einfach irgendwie klappern wie die Heiden, sondern wirklich das zum Ausdruck bringen, was Gottes Herz ist und sozusagen mit Gottes Herz eins machen. Gott, wie siehst du die Dinge, wie können wir hier beten in Deutschland, wie können wir für verfolgte Christen beten? Aber es ist gut, wenn wir auch Informationen bekommen. Deswegen bin ich ja als Referent unterwegs, indem ich einfach immer wieder informiere darüber, wie geht es meinen verfolgten Geschwistern? Wie können wir für sie beten? Hier mal der Weltverfolgungsindex 2020. Und da sehen wir wiederum die 50 Länder, in denen Christen einem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Und man kann sagen, in den letzten 1, 2, 3 Jahren hat sich die Verfolgung nochmal dramatisch erhöht. Vor circa 8 bis 10 Jahren haben wir immer noch von 100 Millionen verfolgter Christen weltweit gesprochen. Mittlerweile sprechen wir von über 260 Millionen. Und es nimmt immer noch zu. Für mich auch ein deutliches Zeichen der Endzeit, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Aber es ist eigentlich Hoffnung, weil überall da, wo Verfolgung zunimmt, dort ist Jesus Christus lebendig in der Gemeinde. Und dort ist oftmals auch Erweckung. Dort müssen sich die Leute total entscheiden, bin ich bereit, ganz für Jesus da zu sein, auch wenn das einen hohen Preis kostet, oder lieber nicht. Ich bleibe vielleicht lieber Muslim, Hinduist, Buddhist oder was auch immer. Und dort, wo so eine radikale Entscheidung für Jesus Christus getroffen wird, ihm ganz zu folgen, auch wenn es bedeutet, alles zu verlieren, gefoltert zu werden, zu sterben für ihn, dort finden wir eine brennende Gemeinde, weil diese Gemeinde erlebt wirklich die Auferstehungskraft Jesu. Und dort wächst die Gemeinde, weil sie dort einfach die Liebe und die Macht Gottes repräsentiert. Und viele Menschen sehen, das ist ein Gott der Liebe, dem kann ich ganz vertrauen, dem kann ich mein Leben hingeben und ich weiß dann, wo ich hingehe, wenn ich einmal sterben muss. Open Doors hat eine Vision. Die möchte ich mal kurz vorlesen. Wahrscheinlich einigen schon bekannt. Wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist unser Wunsch, unser Herzenswunsch. Wir wollen unterstützen. Wir möchten, dass verfolgte Christen es spüren, erleben, dass neue Kraft kommt. Ja, dass sie mit Glauben erfüllt werden. Ich finde die Jahreslosung so gut. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Unglauben ist nicht gut. Zweifel ist nicht gut. Jesus hat das immer wieder gesagt. Warum seid ihr so kleingläubig? Und wir können das tun, was Jesus für Petrus tat, bevor er ihn dreimal verleugnete. Jesus sagte zu ihm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du zurückkehrst, dann stärke meine Brüder. Genau das sollten wir tun. Wir sollten unsere Brüder unterstützen, indem wir für sie beten, dass ihr Glaube nicht aufhört, sondern sogar im Gegenteil, dass dieser Glaube mitten in Bedrängnis noch zunimmt, durch Bewährung, durch Geduld zunimmt und sie das Feld behalten, dass sie das Feld behalten, wie das in Epheser 6, Vers 10 bis steht, dass wir das Feld behalten, wenn böse Tage kommen, dass wir dann stehen und Menschen sehen, die Gemeinde Jesu ist nicht klein zu kriegen, im Gegenteil, sie breitet sich aus. Und wir sind gefordert oder aufgerufen, uns mit eins zu machen, mit den verfolgten Geschwistern, ihren Glauben zu stärken, durch Gebet vor allen Dingen, damit wir dann gemeinsam die große Ernte einholen. Damit das noch ein bisschen mehr deutlich wird, haben wir immer wieder so einen Open Doors Tag. Eigentlich sollte der am 23. Mai in Erfurt stattfinden, aber leider konnten wir das diesmal so nicht machen. Großveranstaltungen gehen im Augenblick nicht, deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen das anders rüberbringen, wie ihr das ja auch hier im Grunde macht, ja, mit der Gemeinde Livestream ist heute das Wort der Stunde sozusagen, alles Livestream, aber es ist gut. Wir erleben, dass Gott das segnet und wir möchten gern einladen mit dieser nächsten Folie 70 mal 7, so oft sollen wir vergeben, eigentlich immer vergeben. Weil Jesus uns alles vergeben hat, sollen wir vergeben. Und das ist das Motto. Und da gibt es so einige wunderbare Beispiele aus der verfolgten Gemeinde. Und wir sollten uns das anhören. Zum Beispiel eine Damaris aus Kenia, deren Mann gerade eine Woche verheiratet evangelisieren ging, wurde in einen Hinterhalt gelockt und dort von extremen Muslimen hingerichtet, ermordet. Und sie hatte so schwer damit zu kämpfen. Sie war so traumatisiert. Aber dann konnte sie irgendwann vergeben. Und dann war sie frei. Sie spürte Heilung. Ähnlich ein Pastor Michael aus Indonesien, den man mit Macheten fast umgebracht hätte. Man sieht überall noch so Schnittwunden. Und er konnte sagen, ich habe vergeben. Mein Motto ist, liebe meine Feinde. Und ein Pastor Brunson, wahrscheinlich bekannt, Türkei, der dort 2 Jahre lang im Gefängnis war und dann freikam und was er erlebt hat, all das können wir dort hören und zwar im Livestream am 23. Mai von 18 Uhr bis 20.45 Uhr. Schaltet euch ein, nehmt teil, betet mit, es wird eine ganz starke Sache werden. Lasst uns noch einen Blick in die verfolgte Gemeinde in Bhutan werden. Wie gesagt, wo ich vor 2, 3 Jahren sein durfte, im Juli 2017. Und hier sehen wir so ein paar Zahlen. Das ist ein Königreich. Die Hauptstadt ist Thimphu. Einwohner 826.000, also unter 1 Million. Christen 30.000, das macht etwa 3,6%. Und die Hauptreligion ist der Buddhismus. Man sieht hier mal so in der nächsten Folie Land und Leute, so ihre typische Kleidung, sehr praktisch. Man hat so einen Bausch und da kann man dann ganz viel reinstecken und seine Einkäufe auch damit erledigen. Sieht irgendwie ganz schick aus, ist dort so die übliche Kleidung. Aber was ganz stark immer wieder sichtbar wird, ist die Religion des Buddhismus. Nämlich hier, wir haben diese Statue besucht, religiöses Leben haben wir gesehen, Leib sozusagen richtig in der Praxis, nämlich wie diese Statue angebetet wird. Diese Statue ist circa 500 Millionen Dollar wert, weil sie mit Gold überzogen ist. 50 Meter hoch. Könnt ihr euch das vorstellen? 50 Meter hoch, wenn man davor steht, dann wird man fast erschlagen von diesem Monstrum. Es ist fast surreal, wie man das so empfindet. Und Bhutan möchte gerne das Zentrum des Buddhismus weltweit sein. Und inmitten dieser Bedrängnis, in Bhutan darf es keine Gemeinden geben. Es gibt keine so schönen Gebäude wie hier. Es gibt keine Kirchen. Es gibt keine Pastoren offiziell. Es gibt offiziell keine Evangelisten oder Seelsorger. Das ist alles eigentlich verboten. Alles findet im Untergrund statt. Und wie es unserer Gemeinde dort im Untergrund geht, möchte ich euch gerne in einem kleinen Film zeigen.
Bhutan, das kleine Königreich im Himalaya mit 700.000 Einwohnern, fürchtet durch den Einfluss der angrenzenden Großmächte China und Indien seine Eigenständigkeit und kulturelle Identität zu verlieren. Der König sieht sich als Bewahrer dieser Identität. Die Verfassung bestimmt den Buddhismus als geistliches Erbe Bhutans. Durch einen ausgeprägten Geisterglauben hat er in Bhutan starke okkulte Züge. Die Menschen sind täglich bemüht, durch eine Vielzahl von Riten böse Geister von sich fernzuhalten und die Gunst guter Geister zu gewinnen. Mehr als 5000 Mönche bestimmen das soziale und religiöse Leben im Land. Der christliche Glaube gilt in Bhutan als schädlicher, ausländischer Einfluss, der die Identität des Landes unterwandern könnte.
Die Regierung denkt, dass der christliche Glaube etwas Fremdes ist. Und wenn mehr und mehr Menschen zu Jesus kommen, dann könnte Bhutan unter die Kontrolle der USA oder Europas kommen. Sie denken, der Westen versucht so, das Land zu unterwandern. Das ist nicht wahr, aber das glauben sie.
Du hast einen fremden Glauben. Du bist kein Bhutaner. Wir Bhutaner sind alle Buddhisten. Sie verstoßen uns, weil wir keine Buddhisten sind.
Es ist schwer für uns, hier zu leben. Es ist sogar gefährlich, den Namen Jesus zu erwähnen.
Christen in Bhutan dürfen keine Ämter besetzen, keine Geschäfte gründen und keine Kirchen bauen. Christliche Versammlungen und das Weitergeben von christlicher Literatur sind verboten. Ausländische geistliche und kirchliche Mitarbeiter dürfen das Land nicht besuchen. Viele Christen leben ihren Glauben immer noch im Verborgenen. Es gibt Gemeinden auf dem Land, die ihre Gottesdienste ausschließlich nachts feiern, um nicht entdeckt zu werden.
In Bhutan gibt es keine offiziellen Kirchen. Wir müssen uns heimlich treffen, in unseren Häusern, als kleine Gruppen. Es ist nicht gut, sich öffentlich zu treffen. Wir müssen alle sehr vorsichtig sein. Die Vorhänge bleiben geschlossen. Eng gedrängt sitzen die Leute in einem engen Raum. Damit wir keine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit oder bei den Behörden erregen, sorgen wir dafür, dass es nicht nach einem Gottesdienst aussieht, mehr wie eine Geburtstagsparty oder eine Hochzeit. So treffen wir uns auf den Dörfern mit 10 bis 15 Leuten.
Normalerweise halten wir die Türen geschlossen. Selbst sonntags beim Gottesdienst stehen zwei von uns vor der Tür und halten Ausschau, ob uns ein Polizist ausspäht oder Leute kommen, die uns Christen hassen und Ärger anzetteln wollen.
Ein Christ kam für 3 Jahre ins Gefängnis, weil er Nachbarn den Jesusfilm gezeigt hatte. Schon die Weitergabe des Evangeliums in einem Gespräch kann als Nötigung ausgelegt werden und zu Haftstrafen führen. Doch inmitten dieser Bedrängnis wächst die Gemeinde Jesu. Ein Netzwerk von Christen wuchs innerhalb von 9 Jahren von 25 auf über 1000 Christen, 400 von ihnen Jugendliche.
In Bhutan kommen Menschen meistens durch Heilungen zum Glauben, so wie ich. So macht sich der Herr den Menschen bekannt, denn wir können nicht offen vom Evangelium erzählen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage für die Christen in Bhutan entwickelt. In einem sind sie sich aber sicher: Gebet wird ihr Land verändern.
Wir hatten die Möglichkeit, bei einer Konferenz dabei zu sein, so ähnlich. Im Grunde, diese Bilder sind auch von dieser Konferenz, nämlich 100 und mehr Jugendliche haben sich 2-3 Tage lang auf knapp 50 Quadratmetern versammelt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt. Ein großes Wohnzimmer, in dem sich über 100 Jugendliche im Schneidersitz auf den Boden setzten. Und es war so, dass wir morgens vom Hotel offiziell in einen kleinen Bus einstiegen, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen als Touristen, denn man darf dort nur als Tourist unterwegs sein. Und dann stiegen wir ein und 50 Meter weiter fuhren wir durch ein Tor, das aufgeschoben wurde, hinter uns direkt wieder zu, mit christlichen Wachen, und dann waren wir versteckt und gingen in einen Keller, und dort hörten wir schon den Lobgesang dieser über 100 Jugendlichen. Das war so eine herrliche Sache. Wir hatten fast den Eindruck, wir kämen in den Himmel. Wir schwebten fast rein und durften dann ganz vorne uns hinsetzen und dort Platz nehmen auf Stühlen, aber die Zuschauer sozusagen, die reichten uns bis zu unseren Knien. Und es war eine herrliche Zeit und wir durften das Wort Gottes teilen, durften lehren aus dem Wort Gottes und dann auch immer wieder mit Jugendlichen beten, sie ermutigen. Es war eine herrliche Zeit. Abends haben wir dann nach dieser Konferenz einen Pastor besucht, Pastor Paul, so nennen wir ihn. Das ist ein veränderter Name aus Sicherheitsgründen, Pastor Paul aus Thimphu, ein Leiter eines Gemeindenetzwerkes. Und er hat uns seine Geschichte erzählt. Er erzählte uns, dass er einmal auch harte Verfolgung erlebt hat. Nämlich, er hat eine Gemeinde besucht, irgendwo in einem Dorf, 20 Leute in einer kleinen Hausgemeinde. Die ist da relativ groß schon, weil Hausgemeinde, da kann man ja nicht mit 100, 200 Leuten sitzen. Und so gibt es viele kleine Hausgemeinden. Er hat eine besucht, hat dort Gottesdienst gefeiert. Irgendjemand aus dem Dorf muss ihn oder die Gemeinde verraten haben, denn es kam auf einmal Polizei und nahm die ganze Gemeinde fest. Die Gemeindeglieder durften dann bald wieder nach Hause, wurden entlassen, die mussten unterschreiben, dass sie den Pastor Paul nicht wieder einladen würden. Das konnten sie ruhig machen, denn er würde sowieso kommen, auch ohne Einladung. Aber diesen Pastor, den hat man dann erstmal einfach inhaftiert in eine Zelle, wo es keine Toilette gab, furchtbar dreckig, und er durfte nur einmal am Tag für 3 Minuten auf Toilette gehen, auf eine sehr schmutzige Toilette. Weiß nicht, ob wir uns das so vorstellen können, ich kann mir das kaum vorstellen, 3 Minuten am Tag nur auf eine Toilette, das funktioniert eigentlich nicht. Und dann hat er erlebt, dass er immer wieder im Gebet war, und als ihm Fragen gestellt wurden, denn die Polizei, die wollte gerne wissen, gibt es noch weitere Gemeinden? Mit wem arbeitest du zusammen? Und er hat immer Antworten bekommen vom Gott, die mit Weisheit gefüllt waren, und sie konnten ihm einfach nichts nachweisen, sie konnten irgendwo nichts finden, warum sie ihn länger festhalten konnten, und nach 2 Monaten kam er frei. Es war eine sehr harte Zeit, aber er sagt, heute habe ich keine Angst mehr.
Heute habe ich keine Angst mehr. Warum? Weil ich erlebt habe, dass Jesus dabei war. Er war wirklich dabei. Er war bei mir und hat mir geholfen. Ich spürte seinen Frieden und ich brauche keine Angst mehr zu haben. Wenn ich heute noch mal ins Gefängnis käme, dann wüsste ich, ich brauche keine Angst haben. Wir haben dann noch kleine Gemeinden besucht und zum Schluss auch eine Gemeinde. Und als wir dahin kamen, da haben wir dann dieses Gebäude gesehen, in Paro. Und ihr werdet zugeben, das sieht nicht so schön aus, wie hier jetzt dieses Gebäude oder andere Kirchen in Deutschland. Aus irgendwelchen Brettern zusammengenagelt, sehr arm, sehr ärmlich, aber der Reichtum dieser Geschwister, die wir dort getroffen haben, war unermesslich, dieser innere Reichtum in Jesus. Wir trafen auf eine Kindergruppe, die waren gerade auf einer Kinderfreizeit und die hatten so eine Freude, diese kleinen, süßen Kinder. Und ich möchte euch gerne ein kurzes Video von diesen Kindern zeigen, wie sie uns ein Lied vorgesungen haben.
Viele Grüße.
Viele Grüße
aus Bhutan.
Aus Bhutan.
Danke schön, unser Jesus.
Danke
schön. Ja, und dann durften wir noch für sie beten. War herrlich. Mit diesen kleinen kommenden Davids und Abrahams und Paulus und Davids zu beten, dass Gott sie gebraucht, als Männer und Frauen Gottes in Bhutan das Evangelium weiterzugeben. Lasst uns jetzt für Bhutan beten, für die Geschwister dort, dass sie weiter Mut haben, dass sie Kühnheit haben im Verteilen und Austeilen des Evangeliums, Kreativität, Weisheit. Und das sollten wir so machen, wie das hier in Hebräer 13, Vers 3 steht. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Wir sollten einen Augenblick auch mal so innehalten und uns vorstellen, wie wäre es, wenn ich jetzt in so einer schwierigen Situation wäre wie Paulus, wie Paul, Pastor Paul, Paulus natürlich auch. Wie wäre es dann? Und wie froh wäre ich, wenn ich wüsste, jetzt beten Geschwister für mich, ich bin nicht allein. Und ich habe ein paar Gebetsanliegen ausgesucht, die wir gleich beten können. Ich lese es kurz vor. Bhutan, beten wir für Pastor Paul, für alle übrigen Leiter der Untergrundkirche, für Mut, Kraft, Liebe und Weisheit der Christen, das Evangelium auf gute Weise weiterzugeben. Beten wir für ein starkes Wachstum der Untergrundkirchen und dass noch viele Bhutaner Jesus Christus als Erretter kennenlernen und geistlich von Neuem geboren werden. Lasst uns jetzt eine kurze Zeit des Gebets haben.